Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Kontext mit einer Knacknuss. Seit die EU sagt, dass sie von den vielen bilateralen Verträgen und dem Sonderfall Schweiz genug habe, wird eine Klärung der Europafrage für die Schweiz immer drängender. Der Bundesrat und die politischen Parteien dürfen im Wahljahr mit der Europafrage jedenfalls eine besonders harte Nuss zu knacken haben. Zumal Brüssel nichts weniger als eine Neuausrichtung der Schweizer Europapolitik verlangt. Was tun? Im Gespräch mit Sabine Bitter gibt der Politologe und Europaspezialist Dieter Freiburghaus eine Einschätzung.
Herr Freiburghaus, wir erinnern uns an die gequälte Miene neulich der Schweizer Bundespräsidentin Micheline Calmiere in Brüssel, als sie die Europafrage als fast unmögliche Mission bezeichnet hat. Was an dieser Mission ist fast unmöglich?
Sie sagen zu Recht fast unmöglich. Es ist sicher die Spannung zwischen den Erwartungen, die in Brüssel herrschen an die Schweiz, einerseits, und dem innenpolitischen Klima andererseits. Und die Exponenten unserer Parteien sagen, wir wollen eigentlich gar nichts und schon gar nichts Institutionelles. Und der Druck aus Brüssel ist aber ziemlich groß. Und der Bundesrat hat eigentlich im letzten Jahr auch schon gesagt, dass er bereit ist, auf diese Forderungen irgendwie einzutreten. Fast unmöglich, glaube ich, kommt dadurch, dass eben Brüssel nicht, wie oft kolportiert wird, eine automatische Übernahme von Recht verlangt, sondern eine fast automatische.
Der Unterschied?
Der Unterschied ist der. Automatisch würde heißen, sobald ein neues Gesetz in Brüssel verabschiedet ist, was für die Schweiz also auch in Frage kommt, also was durch die Verträge abgedeckt ist, dass die Schweiz das dann einfach übernehmen müsste. Das ist aber nicht so, sondern ein neuer Rechtsakt würde der Schweiz unterbreitet und die Schweiz könnte die internen Verfahren der Genehmigung durchführen. Das heißt, vielleicht muss das nur der Bundesrat genehmigen, vielleicht das Parlament oder vielleicht kommt das bis vors Volk. Und erst wenn diese Prozeduren abgeschlossen sind, dann übernehmen wir. Und wenn wir das jetzt ablehnen, dann haben wir wahrscheinlich ein Problem. Aber es gibt keinen Automatismus. Wir können weiterhin immer Nein sagen.
Sie sagen, dieser Nachvollzug wäre nur halbautomatisch. Können Sie das an einem Beispiel erklären?
Ja, also wir haben jetzt zum Beispiel das Personenfreizügigkeitsabkommen. Da sind auch die ganzen Sozialversicherungen dabei, nicht? Die Ansprüche, die da erworben werden, das ist sehr kompliziert, etwas für Spezialistinnen. Und wenn jetzt in der EU eine neue Richtlinie verabschiedet wird, die dieses Recht betrifft, dann müsste künftig, bisher nicht, aber künftig müsste dann die Schweiz den Gehalt dieser Richtlinie in ihr eigenes Recht übernehmen, damit wir wieder auf demselben Stand sind.
Zum Beispiel Rentenalter.
Zum Beispiel Rentenalter oder zum Beispiel, ob jetzt ein Anspruch der Familienmitglieder auf Sozialhilfe besteht und. Das ist natürlich ein ganz riesiges Gebiet, aber das ist sehr lebendig und die Europäische Union geht da immer weiter und entwickelt das Recht weiter. Die Schweiz hinkt dann da hinterher. Und jetzt würde diese neue Richtlinie kommen und Brüssel würde nach Bern sagen, also das betrifft das Abkommen über die Personenfreizügigkeit. Wir meinen, dass Sie das übernehmen sollten. Dann wird das da studiert und dann überlegt man sich, wo müssten wir ändern? Müssten wir nur eine Verordnung zum Sozialversicherungsrecht? Müssen wir das Gesetz, das AHV-Gesetz abändern? Ist das sogar referendumspflichtig? Und dann würde der Bundesrat dem Parlament eben einen Vorschlag machen, wie wir das übernehmen.
Das heißt, das würde dann immer noch von Fall zu Fall angeschaut, aber es könnte ja dann sein, dass es in der Schweiz blockiert wird, dass es ein Referendum gäbe, dass in der Schweiz abgestimmt werden will darüber. Ja. Und dann hätte die Schweiz ja wieder ein Problem.
Ja, wir haben auch jetzt schon 4, 5, 6 Mal abgestimmt über solche Vorlagen. Und wenn wir Nein gesagt hätten, hätten wir auch schon ein Problem gehabt. Nicht die Differenz zwischen dem heutigen Zustand und dem, wenn wir ein solches Rahmenabkommen hätten, ist nicht sehr groß. Und schon jetzt, wenn wir die Osterweiterung Rumänien, Bulgarien abgelehnt hätten, dann hätten wir auch ein Problem gekriegt. Dann hätte die EU wahrscheinlich den Vertrag gekündigt. Und das würde künftig auch so sein. Also wenn wir das künftig nicht übernehmen, dann kann die EU den Vertrag kündigen.
Was wäre denn für die Europäische Union der Vorteil? Es ginge doch ein bisschen schneller mit einem solchen institutionellen Rahmenabkommen.
Es ist nicht nur das. Die Schweiz ist bisher nicht verpflichtet, das neue Recht zu übernehmen. Das heißt, jetzt bestehen diese Abkommen schon seit 14 Jahren. Und diese Rechtsräume entwickeln sich jetzt auseinander, nicht? Nun hat man eigentlich alles gemacht, damit eben wir im Binnenmarkt weitgehend drin sind. Das heißt, dass dieser freie Verkehr, Waren, Dienstleistungen, Personen und so weiter, dass der eben läuft. Jetzt, wenn natürlich die beiden Rechtsräume sich auseinanderentwickeln, dann kommt es zu ewigen Streitereien. Und das, was man eigentlich haben wollte, homogene Rechtsräume, das läuft dann auseinander. Und das stört die EU vor allem.
Das heißt, es wird mühsamer.
Es wird mühsamer, es gibt Rechtsunsicherheit. Wenn jetzt ein deutscher Bürger in der Schweiz arbeitet und er sagt, ja, aber Moment, ich habe doch hier dieselben Rechte, wie ich es als deutscher Bürger habe, weil ihr habt doch dieses Abkommen und so weiter. Und dann sagen die Schweizer, ja, wir haben aber diese Richtlinie nicht übernommen und so. Und dann geht dieser Mensch also vor den Richter in der Schweiz und dann wird entschieden und irgendwie kommt vor das Bundesgericht und das Bundesgericht sagt, ja, wir haben nur das schweizerische Recht auszulegen. Wir brauchen nicht das neue Recht auszulegen. Und insofern schafft es also auch Rechtsunsicherheit. Und das ist jetzt das tägliche Brot, also diese Rechtsunsicherheit ist da.
Das will die EU nicht. Wie drängend ist dieses Verlangen aus Brüssel?
Es ist einfach immer drängender geworden, nicht? Also die Forderung ist natürlich schon lange im Raum, seit den bilateralen zwei. Dann hat man es mal hier erwähnt, mal da erwähnt und so weiter. Dann mal hat mal das Parlament drüber gesprochen, dann der Ministerrat. Und jetzt, seit dem letzten Sommer, wo Frau Leuthard da war, da hat man ihr sehr deutlich gesagt, wie das jetzt aussieht von der EU. Und dann hat man eine gemeinsame Arbeitsgruppe eingesetzt, die das studieren sollte. Da ist bisher nichts dabei rausgekommen, ganz offensichtlich. Jetzt sind wir wieder ein halbes Jahr später, es ist immer noch nichts passiert. Die Schweiz hat kein Verhandlungsmandat verabschiedet und die EU ist unruhiger geworden. Und jetzt, wenn Frau Calmi-Rehe da ist und gleich drei der wichtigsten Herren, quasi drei Präsidenten, mit unserer Bundespräsidentin reden, dann kann man schon sagen, man hat ihr da wohl ein bisschen den Kopf gewaschen und gesagt, also irgendwann muss es jetzt dann mal vorangehen.
Wenn man es jetzt nochmal von einer anderen Seite ansieht, für wen genau in dieser Europäischen Union ist der Schweizer Sonderfall eigentlich das größte Problem?
Das ist die Kommission, das ist die Exekutive, die ganzen Verhandlungen werden von der Kommission geführt. Also wird das zuerst mal spürbar bei der Kommission. Die Kommission muss auch diese große Zahl von gemischten Ausschüssen dauernd beschicken mit einem sehr knappen Personal. Nicht? Da kommen dann von der Schweiz fünf Leute an und von der EU ist genau einer dabei, weil die haben das Personal nicht. Aber dann ist es natürlich der Ministerrat und der hat sich jetzt auch im letzten Winter sehr deutlich ausgesprochen und jetzt neuerdings spricht sich auch das Parlament deutlicher aus.
Herr Freiburghaus, Sie haben es vorhin angesprochen, man hat in Brüssel unserer Bundespräsidentin den Kopf gewaschen. Sie hat da auch einen schweren Stand gehabt, weil sie eigentlich mit leeren Händen da angekommen ist. Im Inland ist diese EU-Frage ja überhaupt noch nicht geklärt und im Bundesrat offenbar auch nicht.
Sie ist eigentlich mit dem Vorschlag, dass man ein Paket machen könnte, angekommen. Der Bundesrat, der Herr Schneider-Ammann ist da etwas vorgeprescht damals am Montag, aber am Mittwoch hat der Bundesrat das mehr oder weniger verabschiedet. Es ist zu sagen, dass niemand so ganz genau weiß, was da drin sein soll, aber es ist ganz sicher der Versuch von der Schweiz, der Verknüpfung der materiellen Fragen, also das, was wir neu wollen. Wir wollen ja einiges seit Jahren und die Verhandlungen sind blockiert, eben weil eben die andere Säule, nämlich diese institutionelle Frage, nicht gelöst ist. Und dann, wie Frau Calmi-Rehe das schön dargestellt hat, gibt es eine dritte Frage, das ist dieser ewige Steuerstreit um die kantonalen Steuern. Und wenn die Schweiz jetzt sagt, man könnte doch einmal prüfen, ob dieses zu verbinden eine gute Sache wäre, weil wenn man mehrere Gegenstände hat, kann man besser einen Handel machen. Du gibst mir da, ich gebe dir da was. Und dieses liegt schon auf dem Tisch. Es ist noch nicht sehr konkret, aber Brüssel hat das auch aufgenommen. Sie haben nicht gesagt Paket, das mögen sie nicht, aber haben gesagt eine generelle oder eine globale Lösung. Also an sich ist das ein neues Element durchaus, was da mitgebracht wurde nach Brüssel.
Nun konnte man aber lesen, dass Bundespräsidentin Calmi-Rehe gesagt hat, sie hätte eben noch kein Mandat, über diese institutionellen Fragen zu verhandeln, also über ein solches Rahmenabkommen. Was stimmt jetzt?
Beides. Eine Bundespräsidentin, ein Minister, der kommt nicht mit einem Mandat. Der führt Gespräche, die bleiben unverbindlich, wenn auch wichtig. Man nimmt die Temperatur, man teilt sich mit, was man sich mitzuteilen hat, nicht vor der Presse, sondern hinter geschlossenen Türen. Verhandeln tut ja nie ein Minister, verhandeln tun die Diplomaten. Und es ist ganz klar, dass man noch kein Mandat hat, aber das ist eine andere Frage. Erst jetzt, wenn der Bundesrat sieht, also das Paket könnte für beide Seiten interessant sein, dann wird der wohl wahrscheinlich bis wann, ich weiß es nicht, wird er dann ein Verhandlungsmandat verabschieden und dann gehen die Diplomaten an die Front. Nicht? Also das Verhandlungsmandat ist dann schon weit fortgeschritten eigentlich. Und das ist noch nicht vorhanden, aber das ist kein Problem.
Aber man kann sagen, Bundespräsidentin Galmiere hat in Brüssel deutlich gemacht, dass ein Automatismus nicht in Frage komme, also eine 1-zu-1-Übernahme von EU-Recht.
Wenn sie das gesagt hat, hat sie das nur für das Publikum hier gesagt, weil Brüssel hat das gar nie verlangt. Zum Beispiel bei Schengen müssen wir übernehmen, im Zollabkommen müssen wir übernehmen, im Luftverkehrsabkommen müssen wir übernehmen. Wir haben da schon ganz verschiedene Varianten der nicht automatischen, aber doch der Übernahme von neuem EU-Recht. Und insofern ist das also nur ein Popanz, wie die ganze Souveränitätsfrage ist nur ein Popanz, der da für das schweizerische Publikum aufgezogen wird. Das steht gar nicht zur Diskussion, eine vollautomatische Übernahme.
Sie sagen, diese Übernahmen gibt es schon. Inwiefern hat die Schweiz an Souveränität verloren durch diese Übernahme von Gesetzen oder Anpassung, auch vorauseilende Anpassung an EU-Recht?
Da muss man ein bisschen unterscheiden. Nicht vorauseilend, das gibt's eigentlich nicht. Ich meine, wir haben vertragliche Verpflichtungen übernommen und die halten wir im Allgemeinen ein. Die EU meint, wir halten sie nicht ein, zum Beispiel bei der kantonalen Besteuerung. Da sagt sie, das geht eigentlich nicht. Die Schweiz sagt, doch, das geht. Da ist dann ein anderes Problem, Klammer auf. Wir haben keine Instanz, die solche Streitereien zwischen den Parteien lösen kann. Das bleibt einfach dann liegen irgendwo. Und das ist unangenehm. Das ist so Unterholz, was irgendwann mal zu brennen beginnen kann, nicht? Insofern haben wir das schon in verschiedenen Verträgen, verschiedene Formen der Rechtsübernahme, jedes Mal wieder anders, und das hat bisher noch zu keinem Problem geführt. Man möchte jetzt, dass das nicht von Vertrag zu Vertrag anders geregelt ist, sondern dass eben diese sogenannten institutionellen Fragen, die vier institutionellen Fragen, dass die in einem Art Rahmenabkommen geregelt werden und dann für alle Verträge gleichmäßig angewendet werden.
Das heißt, dass nicht bei allen Einzelabkommen, 120 sind es ja im Moment, dass da die Frage überhaupt im Raum steht, ob eine Anpassung geht oder nicht.
Es sind ungefähr 25 wichtige. Also die anderen sind wirklich, die sind mehr oder weniger in einer tiefen Schublade, da passiert auch nicht viel. Aber sprechen wir von 25, das ist immer noch eine große Zahl. Und da ist in der Tat von Vertrag zu Vertrag das anders geregelt. Nun, gibt's zwei Varianten in die Zukunft hinein, nicht? Die Schweiz sagt, gut, wir sind bereit für künftige Verträge, für neu abzuschließende Verträge, Elektrizität, Chemiesicherheit und so weiter. Da sind wir bereit, jetzt sozusagen einen einheitlichen Mechanismus einzuführen, aber nicht für die ganzen bestehenden Verträge. Und die EU sagt, das macht für uns nicht viel Sinn. Wir möchten natürlich, dass das für sämtliche wesentlichen Verträge mit der Schweiz gilt. Also da gibt's auch noch eine Kontroverse. Das ist auch noch nicht ausgestanden.
Und nicht als Automatismus, sondern als Prozedere, das festgelegt würde für dann verschiedene Abkommen.
Richtig, richtig. Nicht bisher ist es so, dass die meisten Abkommen sind statisch. Das heißt, mit dem Abkommensabschluss ist der Vertrag gefestigt sozusagen und die Schweiz muss nicht übernehmen. Künftig müsste sie übernehmen, aber über ein Prozedere, wo die Schweiz Nein sagen kann. Das ist eigentlich die Differenz.
Herr Freiburghaus, Sie haben dieses dritte Paket auch angesprochen. Darin wären wichtige Sachdossiers vorgesehen gewesen. Stromwirtschaft haben Sie schon genannt. Dann auch Abkommen in der Landwirtschaft, Chemiesicherheit, Unternehmensbesteuerung, Amtshilfe, sogar Verteidigungsabkommen. Auch weitere Zahlungen an die EU-Oststaaten sollen im Angebot gewesen sein. Welche von diesen Dossiers wären für die EU am wichtigsten gewesen?
Also man hat natürlich jetzt einfach gesagt, wenn es sowas wie die bilaterale 3 gibt, also die EU wird diesen Begriff nie brauchen, sie hat auch bilaterale 2, sie mag überhaupt einen Begriff bilateral nicht, das sind Sektoralabkommen, aber das ist ja egal. Dann ist es natürlich so, dass man einfach nichts ausgeschlossen hat. Nicht, wenn Sie jetzt sagen, Verteidigung, ja, das ist irgendwie eine Teilnahme an dieser Agentur, um da ein bisschen bei der Beschaffung und so. Das sind relativ geringfügige Sachen, die kann man nice to have, vielleicht für die Schweiz, vielleicht auch nicht, ich komme auf Ihre Frage zurück. Aber man hat natürlich gesagt, gut, alles, was jetzt auf dem Tisch liegt schon, was wir schon an Forderungen gestellt haben, de côté d'autre, auf der einen oder anderen Seite, das wäre dann allenfalls drin, aber das ist alles nicht beschlossen. Die EU hat natürlich an diesem Geld für die Osterweiterung ein Interesse, nur das kriegt sie sowieso. Da kann die Schweiz eigentlich nicht Nein sagen. Wir haben das zugestanden und wir können ganz schlecht sagen, das gilt jetzt für Rumänien und Bulgarien nicht. Also das ist eigentlich schon gelaufen. Bei der Chemiesicherheit haben beide ein Interesse, für die Schweiz ist das wichtiger. Beim Strom haben beide Interessen, für die Schweiz ist das wichtiger. Landwirtschaft wäre schön, aber die Bauern wollen nicht und so weiter. Und die Steuergeschichte ist für die EU sehr wichtig und die institutionelle Frage. Das sind eigentlich die beiden, wo die EU sagt, das möchten wir gerne haben.
Die Steuergeschichte, sagen Sie, ist für die EU am wichtigsten. Was würde das konkret heißen?
Es ist ja so, dass wir in der Schweiz bei solchen Holding- und gemischten Gesellschaften, das sind also solche, die in der Schweiz gar nicht im Wesentlichen tätig sind, die haben Erträge zum Teil aus dem Inland und zum Teil aus dem Ausland, zum Teil aus der Schweiz, zum Teil aus dem Ausland. Und die werden von der Schweiz unterschiedlich besteuert, nämlich niedriger die, die aus dem Ausland kommen. Und da sagt die EU, das verzerrt die Konkurrenz. Und in der Tat haben wir in der Schweiz eine ganz, ganz große Zahl von solchen Gesellschaften, weil die von diesem Steuerprivileg profitieren. Und die EU sagt, das passt uns nicht, die wandern bei uns ab und die kommen zu euch, nur weil ihr denen ein Privileg gibt und damit sind wir nicht mehr einverstanden. Insofern geht es dort um relativ bedeutende Summen, aber es geht auch um ein Prinzip, ob die Schweiz solche Privilegien weiterhin gewähren darf oder nicht. Und die Schweiz sagt natürlich, Steuerrecht ist nie verhandelt worden. Und die EU sagt, ja, das ist Konkurrenzverzerrung, also das geht gegen das Freihandelsabkommen. Auch hier, es gibt keine Instanz, die jetzt entscheiden kann, wer Recht hat. Wir können nicht vor irgendein Schiedsgericht gehen, welches dann entscheidet. Und wenn es sagt, die Schweiz hat Recht, dann hätten wir Ruhe. Und wenn es sagt, die EU hat Recht, dann müsst ihr uns anpassen. Das bleibt einfach hängen seit 2-3 Jahren und ich will nicht sagen vergiftet, aber macht die Atmosphäre stickig, sagen wir mal.
Wenn wir trotzdem noch ein bisschen bei diesem dritten Paket bleiben, auch wenn es noch ein bisschen fiktiv ist und noch diffus, was da dann wirklich mal reingehören wird, wenn es so weit kommen sollte, inwiefern unterscheidet es sich substanziell von den bilateralen 1 und 2?
Eins war ein wirkliches Paket, weil alle Abkommen verbunden waren durch die sogenannte Guillotine-Klausel. Das heißt, die können nur zusammen existieren oder zusammen untergehen. Eins war zudem fast nur Marktzugang. Das war wirklich Landwirtschaftsprodukte, Personenfreizügigkeit und so weiter, technische Handelshemmnisse. Also das war ein reines Wirtschaftsabkommen. Zwei hat die EU nie ein Paket drin gesehen, die wurden einzeln ausgehandelt. Die Schweiz hat das dann als Paket 2 betrachtet. Dort waren nun schon neue Dossiers, wie eben Amts- und Rechtshilfe, wie eben die Steuern, die Besteuerung von Einkünften von EU-Bürgern in der Schweiz, Schengen-Dublin natürlich. Also da ging es schon recht ins Politische hinein. Im 3 ist es so, dass die materiellen Dossiers, wir haben sie genannt, Strom und so weiter, das ist nichts Besonderes, das ist vor allem Marktzugang, da ist nicht zum Vornherein ein Problem. Neu ist eben nun, dass dieses in ein Rahmenabkommen eingebunden werden soll. Das ist wirklich das Neue. Wir wissen zwar ungefähr, welche Mechanismen in Frage kommen, aber bisher hat man mit jedem sektoralen Dossier, mit jedem einzelnen Dossier, hat man die institutionellen Bestimmungen wieder neu ausgehandelt und jetzt würden die ein für alle Mal ausgehandelt.
Deres zwei, Sie hören Kontext. Einmal mehr ist in der Schweiz die Europafrage virulent, auch wenn manche Partei das Thema im Wahljahr lieber links liegen gelassen hätte. Zu Gast in Kontext ist der Politologe und Europaspezialist Dieter Freiburghaus. Herr Freiburghaus, im Inland findet die Diskussion nicht statt oder wenn sie stattfindet, gibt es ganz verhärtete Positionen. Wie muss man sich das erklären?
Die SVP macht mit dem Europa-Thema, ob es auf der Traktandenliste steht oder nicht, dauernd Werbung. Sie hat eine schwere Artillerie eingerichtet gegen Europa. Das geht gegen alles. Das geht gegen Frau Galmiret, das geht gegen Brüssel, das geht gegen alles, was irgendwie Europa heißt. Und das ist einfach so, weil die wissen, dass ihre Kundschaft, ihre Wähler und Wählerinnen damit gewonnen werden können, dass man da dauernd wieder schießt. Das Problem ist nun, dass die anderen bürgerlichen Parteien nicht bereit und nicht in der Lage sind, dem etwas entgegenzusetzen. Sie haben keine Strategie, sie haben keine Vorstellung, sie sagen einfach bewährte Bilaterale zusammen mit Economy Suisse und sonst sagen sie gar nichts.
Warum nicht?
Weil sie das Gefühl haben, sobald sie sagen, es muss irgendwie weitergehen, dass sie dann schon wieder unter die Artillerie kommen der SVP. Und das ist auch so, weil sie die ganzen Jahre immer wieder geschwiegen haben, weil sie nie eine Strategie aufgebaut haben. Wenn sie eine Strategie hätten und sie sagen, gut, beitreten wollen wir nicht, aber wir wollen eigentlich den EWR oder wir wollen die Bilateralen zu einem Paket zusammenschnüren, wenn sie das glaubwürdig verteidigen würden, regelmäßig und immer wieder, dann würden sie von dieser Artillerie gar nicht mehr getroffen. Dann würden sie nämlich ihre Wählerinnen und Wähler durchaus davon überzeugen können, dass das eine richtige Sache ist. Also es ist eigentlich dieses ewige Kaninchen vor der SVP-Schlange, was dazu führt. Die SP hat wieder ein anderes Problem. Die hat an sich im Parteiprogramm den Beitritt. Das ist allerdings auch nicht so leicht, weil die Gewerkschaften da extrem skeptisch sind. Also sagt die SP auch nur ganz leise, also irgendwann vielleicht doch, aber mit vielen Wenn und Aber und so weiter. Also die stehen auch nicht auf und sagen deutlich, was sie wollen. Und dann haben wir eben das Resultat, es wird nur von einer Seite dauernd da eingedroschen und eingehämmert und die anderen ducken sich weg und sagen, ja, wir wollen eigentlich auch nichts und wir finden die EU auch nicht toll. Und wenn dann noch ein freisinniger Parteipräsident sich also auch an dem Spielchen beteiligt, Brüssel nur schlecht zu machen und so weiter, dann dürfen Sie sich nicht wundern, wenn Sie da gar keinen Stand haben.
Sie sagen, Herr Freiburghaus, die Parteien haben keine Strategie, außer die SVP, die gegen alles Europäische ist. Hat der Bundesrat eine Strategie?
Eigentlich nicht. Der sogenannte Bilateralismus, also das, was wir jetzt 20 Jahre lang gemacht haben, war am Anfang ja eine Ersatzlösung, weil der EWR nicht zustande kam. Es war eine Ausweichlösung. Am Anfang hat man auch gedacht, vielleicht geht das gar nicht. Dann ging es ganz gut, das erste Paket. Das Volk hat sehr deutlich Ja gesagt. Und dann ist der Bundesrat also mutiger geworden. Zweites Paket, da waren wieder schwergewichtige Dinge drin, wie Schengen. Das Volk hat schon wieder Ja gesagt und so. Und dann, wie soll ich mal sagen, die Strategie ist einfach über den Bundesrat gekommen. Man hat weitergemacht und am Schluss hat man das als Strategie ausgegeben. Und dann hat eben Economy Suisse, der Wirtschaftsdachverband, der ja diese Abkommen braucht, dringendst, ich meine, sonst geht es hier nicht mehr weiter, natürlich, sonst gehen die Lichter aus, hat unheimlich viel Geld aufgewendet, um dem Schweizer Volk mehrmals zu sagen, jetzt müsst ihr Ja sagen. Und das Schweizer Volk ist gefolgt, weil wir wissen, was die Wirtschaft für uns bedeutet und so, und dann haben wir Ja gesagt. Und inzwischen ist das quasi eine Pseudostrategie und man kann damit weiterfahren, wenn nicht die EU kommt und sagt, ah, jetzt wollen wir nicht mehr so.
Gibt es denn jetzt eine Verlautbarung der Economy Suisse zum weiteren Prozedere? Die Vorschläge müssten ja nicht unbedingt aus dem Bundesrat kommen, sie könnten auch aus der Verwaltung kommen, wie man sich jetzt aus der Affäre ziehen könnte unter diesem zusätzlichen Druck der EU.
Gibt es noch nicht. Im Moment könnte eigentlich nur der Bundesrat vorangehen und sagen deutlich, also doch, wir gehen jetzt auf die EU zu und wir wollen ein Verhandlungsmandat und dann würde man verhandeln. Nicht am Anfang, als man von Personenfreizügigkeit sprach, Abbau der Grenzkontrollen. Ein Riesengeschrei. Zwei Jahre später hat das Volk es gut geheißen. Man muss das halt mal durchstehen, nicht, wenn es da ein bisschen schweres Wetter gibt.
Nun haben wir davon gesprochen, dass der Druck der Europäischen Union zunimmt. Die EU will noch im März erste Vorschläge ausbären, wie ein solches Rahmenabkommen aussehen könnte und mit was man das dann noch allenfalls verquicken würde. Welche Druckmöglichkeiten hat die EU, dass es da vorwärts geht?
Nicht, die EU arbeitet mit 27 Staaten zusammen und jeder ist schwierig. Das heißt, sie nehmen schon auch immer Rücksicht. Und die wissen auch, dass ein Wahljahr für den Bundesrat, das wissen die alles. Und da nehmen die auch Rücksicht. Ich könnte mir jetzt ein Szenario vorstellen, dass man jetzt im Februar in dieser gemischten Arbeitsgruppe ein bisschen Tacheles redet und deutlich und so. Und dann wird man aber auf diplomatischen Kanälen, nicht öffentlich, wird man wahrscheinlich signalisieren, doch, die Schweiz bewegt sich und so, aber wir müssen jetzt ein bisschen warten, es ist gerade nicht der Zeitpunkt. Das ist das wahrscheinlichste Szenario. Dass jetzt im März der Bundesrat wirklich da hinsteht und sagt, doch, wir haben ein Mandat und das sieht so und so aus und es gibt jetzt ein Rahmenabkommen, das ist ziemlich unwahrscheinlich. Die EU ist sehr langmütig, also die Zeit ist schon immer da. Nun, man merkt deutlich, es müsste dann mal was passieren, aber auf ein paar Monate kommt das nicht an. Ich meine, auch intern in der EU, nicht, dann wird wieder ein Vertrag abgelehnt, ein neuer Grundvertrag und so weiter. Und dann kann es zwei Jahre gehen, bis überhaupt etwas kommt. Also die nehmen sich Zeit.
Also die Schweiz kann warten bis nach den Wahlen.
Ja, ob es gut ist, ob es schlau ist oder ob man irgendwann mal gerade ins Wahlkampfjahr hinein diese neue Strategie, da könnte man interessante Gespräche darüber führen. Aber es klappt nicht zusammen. Die Grenzen werden nicht geschlossen, wenn wir warten. Aber ich meine langsam, dass es gar nicht mehr im Interesse der Schweiz ist, immer nur diese Verzögerungstaktik anzuwenden.
Wenn man die bilateralen drei, wenn man sie jetzt so nennen möchte, genauer ansieht, kommen sie einer Neuauflage eines EWR-Beitritts nahe? Im EWR, im europäischen Wirtschaftsraum, sind EU-Staaten, aber auch Länder zusammengeschlossen, die nicht zur Union gehören. Der EWR ist nicht nur eine Freihandelszone ohne Zölle, sondern auch ein eben gemeinsamer großer Binnenmarkt, in dem etwa 4/5 der Vorschriften und Regelungen für alle gelten. Wäre dies doch ein tauglicher Vorschlag für die Schweiz?
Es ist auf jeden Fall ein tauglicher Vorschlag, nicht? Es ist so, dass ja der damals dieser Vertrag ausgearbeitet wurde unter wesentlichem Einfluss von Herrn Staatssekretär Blankert, der das Möglichste herausgeholt hat, was man überhaupt herausholen konnte, in sehr zähen Verhandlungen. Insofern war der Vertrag ziemlich auf die Schweiz zugeschnitten, nicht? Die Landwirtschaft ist nicht dabei, der Außenhandel ist nicht dabei, der Euro ist nicht dabei, die Wettbewerbspolitik ist nur zum Teil dabei. Das ist alles zugeschnitten auf die Schweiz. Und dann ist es ja mit 0,7% nur abgelehnt worden beim Volk. Und zwar, weil der Bundesrat diesen riesigen Fehler gemacht hat, plötzlich mit dem Beitrittsgesuch zu kommen, sonst wäre er angenommen worden. Also so schlecht sah das nicht aus. Und der hat sich 16 Jahre bewährt, das funktioniert. Es hat nie größere Probleme gegeben, also das Modell ist da. Und die EU würde natürlich liebend gerne es haben, wenn die Schweiz sagt, also wir brauchen nicht nochmal 3 Jahre zu verhandeln, wir treten dabei. Das ist ganz klar. Nun hat die Klasspolitik in der Schweiz damals eine Neurose eingefangen, weil das also in die Hosen ging, wie man so sagt. Und scheinbar haben sie sich von dieser Neurose nie erholt. Und dann gibt es noch eine Neurose, wir wollen allein, wir wollen allein. Wir wollen mit Norwegen, nein, wollen wir nicht. Wir wollen immer allein. Wir sind ein Sonderfall und bitteschön nicht mit anderen zusammen. Insofern haben wir 2 Neurosen. Ich bin nicht ein großer Vertreter oder Verteidiger des EWR. Ich sage nur, das, was die Schweiz allenfalls kriegt, wird nicht besser sein als der EWR, weil die EU kann das nicht machen. Die kann das Norwegen gegenüber nicht machen. Also meine ich, dass zumindest eine ernsthafte Diskussion, dass man diesen Vertrag wieder mal hervorholt und mal sieht, was da drin ist und wie war das eigentlich und warum und so weiter. Also, dass man versucht, sozusagen die Schweiz auf die Couch zu legen und sagen, reden wir mal EWR, wir müssen die Neurosen überwinden, das würde ich schon ziemlich nützlich finden.
Ein EWR-Beitritt wurde eben vor knapp 20 Jahren von den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern knapp abgelehnt. Denken Sie, dass ein solcher Vorschlag doch noch salonfähig werden könnte, wenn sich jetzt zum Beispiel die Parteien damit befassen?
Aber sicher. Ich meine, wir haben mal ein drastisches Beispiel gehabt. In den 80er Jahren haben wir den UNO-Beitritt mit 70% abgelehnt, alle Kantone. Und dann in den 90er Jahren haben wir angenommen. Frauenstimmrecht wird zurzeit diskutiert. Ich meine, das Volk ist lernfähig und die Eliten auch, wenn sie wollen, wenn man eine Vorstellung hat. Also, dass das damals so knapp abgelehnt wurde, ist überhaupt kein Präjudiz. Also, da ist natürlich nichts verloren, das ist klar. Also, in meinen Augen hat es der Bundesrat oder haben es alle schwer innenpolitisch, weil sie nicht wissen, was sie wollen. Oder weil sie es wissen und nicht zu sagen wagen. Nicht? Ich meine, Politik ist gestaltbar, Politik ist kein Schicksal. Nicht? Aber man hat keine klare Strategie, also hat man auch keine Kommunikationsstrategie und damit hat man einen schweren Stand.
Herr Freiburghaus, die Idee, die Schweiz könnte doch noch einmal der EU beitreten, stößt in der Schweiz nicht nur bei der SVP und den bürgerlichen Parteien auf Ablehnung, sondern löst mittlerweile auch bei einem Teil der Sozialdemokraten Skepsis aus. Sie haben es angesprochen, die Gewerkschaften, bei den Gewerkschaften zum Beispiel. Die EU sei ein Projekt der Wirtschaftseliten, sie habe ein Demokratiedefizit und so weiter. Andererseits lehrt uns die Geschichte, dass die Schweiz unter Druck von außen, der jetzt ja zunehmen könnte, immer wieder politische Kehrtwendungen vollzogen hat. Wenn wir nur an das Bankgeheimnis, das lange als unverhandelbar ausgegeben wurde, denken, muss man damit rechnen, dass es auch zu einer europapolitischen Kehrtwende kommen könnte?
Es lässt sich nicht vergleichen. Ich meine, mit dem Bankgeheimnis, da wussten wir schon lange, das ist eigentlich nicht toll. Das ist also moralischer Grenzfall, um nicht mehr zu sagen. Und dann sind die Amerikaner gekommen und die können das und die machen den Daumen drauf und dann gibt die Schweiz nach. Aber das ist ja nur ein zwar wichtiger, aber ein kleiner Punkt. Das ist nicht wie der Beitritt zur EU. Das ist wirklich ein schicksalsschwerer Schritt. Und vor allem macht da niemand Druck. Die sagen jetzt, wir wollen eine klarere institutionelle Abmachung. Aber kein Mensch wird je aus Europa Druck machen, um die Schweiz da irgendwie hineinzuzwingen. Und die nach allem, was man so beurteilen kann, wenn man sieht, was wirklich dagegen spricht, auch was auch wirklich dagegen spricht, dann muss man sagen, ich werde das nicht mehr erleben, zumindest nicht. Aber was irgendwann mal sein kann, was aus der EU wird, die geht natürlich nicht unter, weil sie nicht kann. Die müssen ja irgendwie weitermachen. Es sieht zwar im Moment schlecht aus, aber die können ja nicht aufhören eines Tages oder so. Die Schweiz wird erst beitreten, wenn der Beitritt einen Vorteil gegenüber dem Status quo darstellt. Wenn wir aber fast alles kriegen, was wir brauchen, die Wirtschaft, dann gibt es eben keinen großen Nutzen des Beitritts, aber es gibt ziemlich negative Aspekte des Beitritts. Ich sehe es auch nicht als sehr nützlich an, eine Beitrittsdiskussion zu führen. Wir müssen die wirklich anstehenden Probleme lösen.
Den Politologen und Europaspezialisten Dieter Freiburghaus haben wir gehört im Gespräch mit Sabine Bitter.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.